Herzlich willkommen zum Podcast der International NLP Institutes. Mein Name ist Stefan Landsiedel und ich bin heute im Gespräch mit dem NLP Master Trainer Marian Zefferer. Hallo Marian, ich grüße dich.
Hallo liebe Stefan.
Ja, wir kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre. Sicherlich einer der jüngsten hier im Kreise, der Master Trainer. Und ich freue mich heute, dich ein bisschen vorstellen zu dürfen, dich zu interviewen. Ja, wie hat das denn bei dir angefangen mit NLP? Weißt du das noch?
Ja, sag ich noch. Ich war damals 14 Jahre alt und habe per Zufall...
14?
14, ja. Okay. Und per Zufall habe ich den Buchtitel gesehen, Ein neues Leben in 7 Tagen von Paul McKenna. Und mein Leben lief gerade nicht so toll und lachte, naja, 7 Tage, die gibst du dir, oder? Also, wenn jetzt gestanden wäre, ein neues Leben in 365 Tagen, hätte ich gesagt, boah, ich bin 14, ich habe keine Zeit dafür. Ja? Also, das geht sich nicht mehr aus. Aber 7 Tage, das war klang echt verlockend. Und Paul McKenna ist ein, finde ich, wahnsinnig begeisternder NLP-Trainer. Und so wusste ich, okay, NLP, ich will eh HTL machen, ich will eh programmieren irgendwie. Neurolinguistisches Programmieren hört sich auch toll an. Es stand hinten im Klappentext, mal schauen, was der da genau macht. Und irgendwie war dann klar, okay, das ist natürlich, da geht es halt darum, den Menschen in Anführungszeichen zu programmieren. Und es ist dann immer so im Kopf gewesen. Ich habe dann auch gleich geschaut wegen Seminaren bald mal. Die waren auch echt teuer. Ja? Also mein erstes NLP-Einführungsseminar, 2 Tage. Und ich finde halt teuer, das sind 350 Euro ja, für einen Schüler. Ich war dann 17 zu dem Zeitpunkt. Es ist schon echt viel Geld für 2 Tage ja? Oder 2,5 Tage. Ich glaube, am Freitagabend ging es auch schon los. Ja, und so bin ich dann meinen Weg gegangen und habe immer wieder gehört, Stefan Landsiedel, Stefan Landsiedel, Stefan Landsiedel. Ja, ich war auf einem Hypnose-Seminar, da hieß es, du musst zu Stefan Landsiedel. Und der Punkt, wie ich dann wirklich begonnen habe, war tatsächlich, als du gesagt hast, du machst keine NLP-Practitioner-Ausbildung mehr, du machst jetzt die letzte. Und dann wusste ich, jetzt muss ich mich anmelden und dann war die aber ausgebucht. Ja. Und so kam der Drive in die Gänge, okay, jetzt musst du dein Erspartes einfach investieren, jetzt oder nie so in die Richtung. So hat es angefangen, genau.
Ja, man hört es vielleicht am Dialekt. Marian, wo lebst du, wo kommst du her?
Ja, ich lebe im Süden von Österreich, direkt beim Wörthersee. Das ist so die Gegend, wo die Leute Urlaub machen. Genau, und da befinde ich mich.
Genau. Ja, du hast ja dann damals auch ein Praktikum bei uns gemacht. Da warst du dann mitten im Studium, nehme ich an, ne? Du hast ja auch Psychologie studiert. Genau. Ja, wie war das so als Psychologiestudent und NLP? Hast du da irgendwas erlebt oder erfahren oder hast du es verschwiegen? Oder?
Ja, ja. Ja, ja, also mehrfach konnte man. Also schwierig, ja. Ich habe das dann immer, ich habe auch für meine Masterarbeit, da ging es ganz stark um Didaktik. Also ich habe einen Online-Kurs erstellt und meine Idee war, wie kann man das didaktisch so gut aufbereiten, dass die Leute nachhaltig was lernen, obwohl es ein Selbstlernkurs ist. Und ich wollte halt die NLP-Didaktik reinbringen. Und dann hieß es, nee, das geht nicht, weil NLP ist ja nicht wissenschaftlich. Ja? Und dann habe ich gesagt, na gut, aber das Format-System, ja, das ist super erforscht, kann man das reinbringen? Ja, das ist kein Problem. So, was total absurd ist, weil NLP und, also zumindest bei uns, ja, es gibt natürlich auch andere Formate und Format sind ja sehr eng verwoben, also wir verwenden dieses Modell, ja. Also das war schon ein bisschen strange, aber schlussendlich kann man sich irgendwie durchmogeln und für mich war es total bereichernd, weil es immer so diese, weißt du, das eine ist die Theorie im Psychologiestudium und das andere ist wirklich dieses Anwenden, das Machen, das Tun und so merken, hey, da gibt es Effekte, da gibt es Ergebnisse. Ja? Und ich kann es nur jedem empfehlen, irgendeine praktische Ausbildung zu machen oder ein Praktikum oder irgendwas, wo man was tut mit Menschen und nicht einfach nur hört, wie es vielleicht eventuell sein könnte, wenn man dann mal in 10 Jahren das macht. Ja, so in die Richtung.
Ja, ja. Ja, und wie ging's so bei dir weiter? Wie ist so dein Ausbildungsgang gewesen? Du hast ja zwischendrin mal auch richtig programmiert, ne? Und dann die Psychos, dann die Menschen, ne? Ja. Also erst die Computer, ja, ja. Und dann die Menschen, oder?
Genau.
Also, du bist quasi den Gründern des NLP noch ein bisschen mehr gefolgt, ne? Also.
Genau, also ich kann Richard Bandler sehr gut verstehen in seiner Sprache, ja? Auch verschiedene Begriffe, ja, sind ja eindeutig aus der IT, ja? Also ganz viele Begriffe merkt man so, ja, das ist einfach IT-Sprache, ja? Naja, also sagen wir so, ich habe die HTL gemacht, habe da auch Praktikum gemacht und ich wusste dann aber zu dem Zeitpunkt auch schon, hey, ich werde mit Menschen arbeiten. Es ist unglaublich frustrierend, Computerprobleme zu lösen, weil es selten so ist, dass du danach das Gefühl hast, boah, das war jetzt echt ein toughes Problem, ich habe es gelöst. Meistens ist es so, wenn du es löst, dass du drauf kommst, mein Gott, ja, Hätte man aber früher drauf kommen können, so in die Richtung. Also die meisten, naja, ganz ehrlich, die meisten Probleme sind ja Routineprobleme. Ja. Bei Menschen ist es anders. Ja. Menschen sind echt kompliziert. Ja. Wenn du da was löst, dann muss man echt sagen, cool, hey, da haben wir was geschafft. Ja. Das ist ein großer Unterschied, fand ich. Genau. Ja, und ich habe da viel gemacht. Also ich habe dann ganz stark Rhetorik, themenzentrierte Interaktion, Impro-Theater mir angeschaut, gemacht und habe das auch versucht, immer mit NLP gut zu verbinden. Und für mich war ja schon so das Ziel oder ich würde sagen, der Schwerpunkt war wirklich durch Sprache Veränderung schaffen. Und da ist NLP meines Erachtens die beste Fundgrube. Also NLP und Hypnotherapie, das sind so die zwei Fundgruben. Klar, im Systemischen haben wir auch ein bisschen so die sprachlichen Modelle, aber NLP ist schon mal wirklich sehr, also wirklich von der Basis auf, angefangen von wie fange ich ein Gespräch an, bis hin zu wirklich komplexen Modellen. Das gibt es so eigentlich nur im NLP.
Ja, ja. Gibt es noch irgendwelche NLP-Wurzeln oder jetzt aus Seminaren oder aus Büchern, wo du sagst, Mensch, da habe ich viel gelernt oder viel mitgenommen?
Ja, also ich habe alle Bücher von Paul McKenna. Ich habe die, also alles, was rauskommt, war, also das ist so wie wenn man Zögling ist. Also ich kann, auch Bücher, wo ich dachte, interessiert mich jetzt nicht so, abnehmen, war nicht so mein Thema oder Mend Your Broken Heart, ja, also so Liebeskummer war auch jetzt nicht so mein, aber ich habe die alle gekauft, ja. Das hat Paul geschrieben, das muss man lesen, so in die Richtung. und ich finde, also was er echt gut gemacht hat, also marketingmäßig, hat echt ein Thema verdichtet auf den Punkt gebracht, auf wenig Seiten, ne? Und zwar Themen, die viele betreffen. Abnehmen, Liebeskummer, Geld verdienen, also er hat einfach jedes Thema, was die Leute, also hat er echt gut gemacht. Und ein guter Freund von ihm, der auch sehr unbekannt, das glaube ich unbekannt ist in der NLP-Szene, aber sehr gut ist, ist der Michael Neal. Michael Neil geschrieben und der, da finde ich das Buch Entdecke deine Möglichkeit auch echt für richtig gut. Ja. Also es ist zumindest ins Deutsche übersetzt. So kenne ich wenig Leute, die ihn kennen, aber das sind schon die zwei, die haben sich da kennengelernt, glaube ich, in der praktischen Ausbildung bei Bendler, sind gute Freunde und irgendwie ist es so ein Herz und eine Seele. Also der Michael ist eher so die Seele, der so das Empathische hat und der Paul ist eher so der begeistert und sagt, hey, mach dein Ding. Ja. Und dann natürlich ganz viele andere, also Tony Robbins natürlich ist, ich glaube, wer in der NLP-Szene Tony Robbins nicht kennt, der ist nicht in der NLP-Szene, ja, also das ist natürlich ganz klar und viele andere auch noch, ich habe meine NLP-Ausbildung bei, also wenn man alles zusammenzählt, bei 5 verschiedenen Leuten gemacht, ja, also ich habe schon durchgeschnuppert.
Ja, was sind denn so deine NLP-Lieblingsformate, womit arbeitest du besonders gerne, hast du sowas?
Ja, also die sprachlichen Modelle. Format weiß ich nicht, aber was ich schon, also für mich Mindbending war, dass man Storytelling wirklich lernen kann von der Pike auf. Also nämlich, dass man auch jemanden, der muss ich denken, wenn da so ein Informatiker da ist, der jetzt wirklich nicht, wie soll ich sagen, die größten, besten Voraussetzungen dafür hat, jetzt eine Geschichte zu entwickeln, weil der einfach in ganz anderen Welten lebt. Und da will ich den beizubringen, hey, das kann man lernen. Ja? Man kann tolle Geschichten, wenn du gar nichts, du kannst es lernen. Ja? Und dann jetzt natürlich also sowas wie Pre-Framing, sowas wie Storytelling, aber dann auch so die Idee, okay, wie kannst du eine Geschichte so aufbauen oder mehrere Geschichten erzählen, dass sie wirklich ankommt, dass sie wirklich Veränderung bewirkt. Ja? Weil manchmal ist es so, du hast eine tolle Geschichte im Köcher, aber du merkst, wenn du sie jetzt erzählst, bringt es nichts. Ja? Und dann wie machst du die Dramaturgie, ja? Wie baust du das auf? Was musst du machen, damit dann zum richtigen Zeitpunkt du genau die Geschichte erzählst, die dann funktioniert? Also das ist so mein Leidenschaftsthema. Das ist kein klassisches NLP-Format, aber das ist schon das, wo ich sage, boah, da kann man ewig lernen. Ja, das ist in 20 Jahren, werde ich noch was Neues entdecken in dem Bereich.
Ja, man merkt schon, die sprachlichen Modelle haben es dir ganz besonders angetan. Ja, auch Sleight of Mouse, da hast du ja auch mal eine kleine Videoserie gedreht und ja, und hypnotische Sprache, Storytelling hier, genau, das sind so die Dinger. Ja, sehr, sehr cool. Ja, und dann ging es ja auch los mit uns beiden. 2019 wollten wir starten, GmbH gegründet in Österreich, dir als Geschäftsführer. Und dann sollte es losgehen, so im März, glaube ich, in Wien. Und dann kam Corona voll dazwischen, ne? Ja, und dann warst du gezwungen, eine weichenstellende Entscheidung zu treffen, ne? Nämlich das Thema online. Kann man NLP-Seminare auch gut online halten? Und ich glaube, ich habe damals irgendwie sowas zu dir gesagt, nein, du hast jetzt überhaupt keine Wahl, weil entweder fällt das jetzt aus über Monate oder du machst online. Und dann bist du ins Online gegangen. Und ich denke, es ist sicherlich eine große, große Stärke jetzt von dir. Absolut, von daher, lass uns da ein bisschen drüber reden und vielleicht hast du da auch ein paar Tipps für die einfach noch skeptisch sind. Ich meine, ich muss zugeben, ich war ja am Anfang auch so ein bisschen, dachte ich, ist es ja nicht das Gleiche und so weiter, was natürlich heute auch noch viele sagen. Es ist auch nicht ganz das Gleiche, aber nichtsdestotrotz gibt es Teilnehmer, die sind begeistert davon online wie von Präsenz. Und gerade wenn man sich bei dir die Testimonials anhört von den Teilnehmern, da denkt man auch, was hat der mit denen gemacht, ja, dass die so fasziniert und begeistert sind.
Ja, da vielleicht eine lustige Anekdote. Es war ja wirklich so, in der Woche, wo der Lockdown war, es war das Seminar. Also einen Tag vorher dachte ich noch, es findet normal statt, und dann, nee, es findet nicht statt. Also so gesetzlich bedingt, keine Chance. Und ich habe, ohne irgendwas zu wissen, ohne zu recherchieren, natürlich sofort eine Mail ausgeschrieben, habe gesagt, das Seminar findet statt, es findet online statt, aber, und habe damals geschrieben, wir machen nur den ersten Tag und dafür kriegt ihr gratis drauf, weil ich dachte, die 2 Tage sind vielleicht zu viel online, die kriegen gratis Coaching von mir, ja, weil ich wusste, das Coaching ist teurer als das Seminar, von dem her, also das ist ja super. Da haben die meisten gesagt, passt, sie sind dabei. Dann habe ich angefangen zu recherchieren, wie das funktioniert, ja, und was wir für Technik verwenden, und dann habe ich gemerkt, nee, wir machen 2 Tage, ist ja total geil. Ne? Dann habe ich geschrieben, hey, ein paar Tage später, wir machen 2 Tage, ja, das Coaching kriegt ihr auch noch drauf, also, und so in die Richtung irgendwie. Also es war ein bisschen Kuddelmuddel, also die Leute haben sich vielleicht auch gedacht, okay, was ist mit dem los? Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass sich ein Großteil gedacht hat, oh je, wie komme ich jetzt am 2. Tag nicht, ohne dass der Marian vielleicht beleidigt ist und so, ist er dann auch irgendwie, weil die dachten, 2 Tage am Stück vor dem PC sitzen, das ist ja die Katastrophe und so. Also da waren einige so, haben sich schon Ausreden überlegt, warum sie dann am 2. Tag vielleicht doch nicht da sein können, so in die Richtung, weil sie ja irgendwie von ihm ausgegangen sind. Und dann war aber echt eine super Stimmung, also sind auch alle geblieben. Es war echt ein Highlight, ja. Aber ich kann die Skepsis verstehen, weil ich war genauso skeptisch. Ne? Ich dachte auch, okay, einen Tag kann man ja wohl machen, aber 2 Tage hintereinander, das geht ja gar nicht. Ja? Und mittlerweile haben wir schon 7 Tage hintereinander gemacht online und du wahrscheinlich auch noch viel länger. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja? Wenn man weiß wie, ja? Überhaupt kein Problem. Ja, wenn du meinst, dass man da ein bisschen reingeht, also was ich glaube, was man sich wirklich klar machen muss, dass es einfach ein anderes Design ist. Ja? Also es ist, du kannst nicht ein Offline-Seminar einfach ein Online übertragen, also das kann man schon machen, aber es ist halt dann langweilig. Also das verstehe ich dabei. Klar, wenn du die Pausenzeiten gleich machst, wenn du die Übungen gleich machst, wenn du alles gleich, also das merkt man dann bei Hybrid-Seminaren, finde ich. Ja? Wenn es vor Ort live ist, da finde ich es online nicht so knackig, ja? Weil du die Vorteile, die online hat, nicht ganz so ausschöpfen kannst, wie wenn es rein online ist. Ja? Also ich kann es viel besser designen, ich kann es viel besser machen, aber wenn es Hybrid ist, ja, na klar, dann sind die Pausenzeiten halt so, wie sie dort sind und die anderen müssen so und es geht halt auch nicht anders. Also für Hybrid habe ich noch nicht, also ist auch eine gute Lösung, aber noch nicht die beste Lösung. Für online merke ich, dass ich nicht mal annähernd so viel Stoff unterrichten kann in derselben Zeit wie offline. Und zwar nicht, und es ist aber nicht so, dass die Leute dann so voll sind, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich alles wieder vergessen, sondern du kannst effizienter arbeiten. Ja? Online als offline.
Also, du schaffst mehr.
Ja, genau.
Ja.
Und die Teilnehmer sind aber, dadurch, und das sage ich auch immer allen, ihr seid für euer State Management verantwortlich, ich gebe mir viele Tools mit, viele Ideen, wie sie auf ihr State Management schauen können, und das können die dann auch. Ja? Also mein Practitioner, also ich sage mal so 70-80% auf jeden Fall, die haben die Idee von State Management, das ist drinnen. Ja? Weil natürlich, wir machen es in jedem Wochenende, weil jedes Wochenende haben wir wieder 2 volle Tage. Das heißt, und dann machen die das aber auch im Alltag, logischerweise. Weil wenn die 20 Tage ja, immer wieder das machen, weil sie ja merken, okay, vor dem PC sitzen so, ist das geht nicht. Ja? Die können das dann, die machen das dann auch. Und das ist echt eine große Stärke, nämlich, dass die Leute in dem Kontext, wo sie es einsetzen, nämlich bei sich zu Hause, NLP anwenden und nicht in einem Seminarraum 200 Kilometer entfernt. Ja? Das ist echt dieser Praxistransfer, der gelingt schon echt gut.
Das ist natürlich was anderes, ne? Wenn die jetzt bei mir im Seminar sitzen, in einem NLP in a Week mit 100 Mann und ich von vorne angeleitet sagt, so, jetzt bewegt euch, steht auf und springt und klatscht und so weiter. Und dann sind manche erstmal ein bisschen skeptisch und dann, naja gut, die Gruppenatmosphäre und irgendwie dann am 3. Tag merken sie, das ist ja voll geil, mal wieder sich zu bewegen und zu tanzen und hier Spaß zu haben und so weiter. Aber ob sie das natürlich zu Hause dann machen für sich, ne, einfach mal vom Schreibtisch aufstehen und sagen, ich mach das jetzt, ne? Während in deinem Fall sind sie ja schon genau in dieser Umgebung und lernen das ja auch dann genau dort. Das heißt, da 2 Elemente. Das eine ist, du sagst ihnen so, jetzt macht bitte was für euch. Und das andere ist ja auch angeleitet. Du hast ja auch genau. So angeleitete Übung. Zum Beispiel den Feuervogel, kann ich mich erinnern, aus dem Online-Didaktik-Seminar von dir. Vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben, einfach, dass die Kollegen mal eine Idee bekommen, was man so als Übung machen kann.
Ich glaube, mit dem Feuervogel meinst du die Kriegeratmung, kann das sein?
Ah ja, stimmt, die Kriegeratmung, genau, ja, so heißt
genau. Das. Ja, also die Kriegeratmung ist nichts anderes, als dass man sehr intensiv in den Bauch atmet. Das heißt sehr stark und extrem schnell. Also vom Rhythmus her ungefähr. Und das machst du vielleicht 50 Atemzüge, aber danach kribbelt dein Körper. Ja? Also wenn du es noch länger machst, hyperventilierst du und kippst um. Also musst dann schon das Timing herausfinden. Aber das Tolle ist, du bist danach fit. Ja? Du kommst aus dem Suppenkomma raus, hast volle Energie. Und das können auch Leute machen, weil das hatte ich auch schon alles. Gebrochener Fuß, gebrochene Hand. Also es gibt ja Leute, die können keine, sich nicht bewegen. Ja? Aber atmen können sie. Wenn sie nicht atmen können, dann ist blöd. Ja? Dann haben sie wahrscheinlich andere Probleme. Das ist eine Technik, die dauert ein, zwei Minuten, ja, und du bist wieder fit. Ja. Und wie du sagst, wir machen das am Anfang immer gemeinsam. Also wir tanzen gemeinsam, wir sehen uns auch alle, wir machen Aerobic Dance, also wie auch im Live-Seminar, und das ist dann in der Regel drinnen. Ja. Also ich sehe das ja auch, dass die Leute, die das erste Mal machen, so ein bisschen schauen, aha, die stehen jetzt wirklich auf, aha, die tanzen wirklich alle, und dann merkt man so, okay, jetzt stehen sie auch auf. Ja. Also das gibt es im Online-Seminar genau gleich, ja, obwohl die alleine bei sich zu Hause sind. Ja. Von daher, auch da muss man ranführen. Und wenn die es aber ein paar Mal gemacht haben, ist es echt drinnen.
Ja. Ja, ja. Aber was ich auch einen Vorteil finde von online, ist einfach natürlich die Verfügbarkeit von Material. Ne? Ich habe meine Festplatte da, wir können mal schnell ein Video einspielen. Das mache ich in echt nicht so gerne, weil muss man immer irgendwie gucken mit der Technik. Es sei denn, man hat schon permanent eine Bühne, aber das ist wieder ein anderes Setting als ein normales, also ein normales NLP-Seminar habe ich ja doch eher einen Flipchart und arbeite mit den Leuten und dann wieder ein Beamer und alles aufzubauen, beziehungsweise dann zu drücken und zu gucken. Aber online ist natürlich überhaupt kein Problem. Ne? Also, oder Teilnehmer jetzt bei mir beim Hypnose-Seminar, die sagen, Mensch, wie sieht denn so eine Einleitung aus? Mir fehlt da und so weiter. Dann kann man halt mal schnell denen was rüberschicken, ne? Zu ihrem Spezialthema oder so. Also das hat schon, finde ich, immense Vorteile auch, dass man da so ins Visuelle, ins Auditive zumindest ganz stark hineingehen kann.
Absolut, es ist auch viel leichter. Also wenn du dir Richard Bandler anschaust oder auch viele Zöglinge, der hat ja, weil er auch Tontechniker war, ja viel mit Musik gearbeitet und der hatte halt, wenn er bestimmte Sachen gemacht hat, haben die halt das abgespielt und so. Nur, wenn du dir diese, also die Technik kaufst und den, der da 24 Stunden, also dein Seminar durchgehend da ist, das sind Unsummen dagegen. Ja? Also das kannst du mit so einem Seminar von 12 Mann wahrscheinlich dir schwer leisten, ja? Dass du dann sagst, okay, ich zahle jetzt noch den und ich zahle noch die Tontechnik und die Bühne und so weiter. Das geht wirklich nur bei großen Seminaren. Oder eben online. Ja, online ist es vergleichsweise günstig. Ja, ich kann ja auch meine Knöpfe drücken, ja, wenn wir ein bisschen Applaus haben wollen. Also das geht ganz schnell. Und dadurch hast du eigentlich viel mehr Möglichkeiten, mit Ankern zu arbeiten. Zumindest mit musikalischen oder wie sagst Videoeinspielungen. Ich mache auch ganz viel mit Videoeinspielungen, oft nur ein, zwei Minuten. Ja. Aber online stört das ja nicht. Ja. Online geht es so. Also da merke ich auch die große Stärke. Und deswegen bist du auch effizienter. Das kriegst du offline. Also ich würde ja zittern, wenn irgendwann die Leute sagen, boah, online geht gar nicht mehr. Ich würde meinen Anspruch runterstrauben müssen. Und sagen, okay, gut, wir machen jetzt NLP und wir tun so, als wäre das das Beste der Welt. Aber eigentlich ist online, hat da für mich schon echt mittlerweile, wo ich sage, boah, ich will da nicht mehr weg. Weil die Vorteile überwiegen für mich total.
Ich meine, du bist ja auch jemand, der sich auch ein Stück weit für die Technik interessiert, der fasziniert ist von den Möglichkeiten, das auch wirklich ausreizt. Also ich staune da immer bei uns in der Trainerausbildung, wie du sagst, Moment Stefan, du musst ein Update machen, du hast die neueste Funktion noch gar nicht, deswegen können wir jetzt gar nicht in den Kleingruppenräumen aufzeichnen oder dies und jenes machen oder ey, ich habe mir hier ein neues Gerät gekauft, guck mal hier, ich kann jetzt hier auch zeichnen mit einer Fotokamera und also das ist natürlich, das, ich glaube, das braucht so auch ein bisschen und da ist natürlich für dich optimal so ein bisschen vorher schon Interesse an IT und Menschen und jetzt profitierst du voll davon, dass hier die Schnittstelle ist und ich kann wirklich nur jedem Trainerkollegen da draußen empfehlen, wenn du Gelegenheit hast, mal ein Online-Technik-Seminar oder Workshop bei Marian zu besuchen, dann mach den mal mit, weil es echt Skills sind, sich die alle anzueignen, da ist man doch wieder viele Stunden an YouTube-Tutorials schauen und ausprobieren und machen und gucken, was ist jetzt die Einstellung, wie geht das jetzt, welches Gerät brauche ich jetzt, welches passt mit welchem zusammen, wie ist das mit Licht, Ton, Mikro, aber auch OBS, Videoschnitt, mehrere Kameras einbinden, also das ist schon sehr faszinierend, was man da als Einzelunterhalter heutzutage da schon abziehen kann in so einem kleinen Fernsehstudio, wenn man da online ist, also
absolut, ja.
Mega, also mega, mega.
Die Vorbilder sind ja die Gamer. Ne? Also die Gamer haben ja, es ist so, mittlerweile nicht mehr, aber vor zwei Jahren waren die meisten Tutorials von Gamern. Ne? Die haben da dieses Setting, die sind da so ihre Influencer, spielen da ihre Spiele. Und ja, also da kann man sich einiges abgucken tatsächlich.
Das ist ja auch Stream Deck und so, was du benutzt mit einem Tastendruck, verschiedene Kombinationen hinterlegen und so weiter. Das ist ja auch, glaube ich, im Gaming-Bereich ganz stark.
Ja, absolut. Deswegen ist es auch so günstig, weil es einfach total viele Gamer gibt. Können wir nur froh sein, weil sonst würden die jetzt wahrscheinlich echt große Preise verlangen können. Nee, es ist ein Segen, absolut.
Ja, schön, das da einfach rauszuholen aus dem einen Bereich in den anderen hinein. Ja, Maria, was interessiert dich am NLP besonders? Wo bist du? Bist du irgendwie dran, zu erforschen, zu machen oder tiefer dich hinein zu begeben?
Ja, ich muss nach wie vor sagen, es ist das Thema Storytelling. Also für mich ist es ist was Magisches. Das ist ja etwas, was über Jahrtausende sich weiterentwickelt hat. Ja? Also die Schrift haben wir noch nicht so lange, aber früher wurden halt über Geschichten wird erzählt, was giftig ist, wo man aufpassen muss und damit und was man sich alles merken soll. Und damit es auch weitergeht, haben die Leute halt Geschichten erzählt. Ja? Also es ist eine jahrtausendalte Praxis. Ja? Und ich glaube, dass das so das Näheste ist, was an Magie rankommt. Einfach weil ich es erlebt habe, dass manche eine Geschichte hören und auf einmal ist ein Lebensthema. Ja? Also es passiert selten, aber wenn es passiert, ist es der Wahnsinn. Da ist jemand, die ist seit 10 Jahren jammert die, dass sie ihren Job wechseln will, aber nicht kann und so weiter, weil sie macht was Vernünftiges, Buchhaltung, aber eigentlich muss sie Sängerin werden, jetzt ist sie ja zu alt und stimmt ja auch, also mit 30 irgendwie jetzt noch was und so weiter. Und seit 10 Jahren geht es dahin. Ja? Und dann kriegt die eine Geschichte, ja? Wahre Begebenheit, eine Geschichte, sie fängt zu weinen an und es dreht sich und in ein paar Jahren ist sie in diesem Bereich. Und das finde ich schon, also für mich ist das was Magisches. Ja? Klar kann man das dann erklären, neurobiologisch und so weiter, im richtigen Moment und so weiter, hat das angedockt. Ja schon, aber es ist doch trotzdem magisch, ja, dass das passieren kann und also dass eine Geschichte erzählt. Ja? Also das ist jetzt nicht ein komplexes Timeline-Reimprint-Format, das eine Geschichte erzählt. Ja? Und das ist schon was, wo ich sage, wow. Einerseits, ich bin an zwei Dingen dran. Erstens, wie simplifiziere ich das? Weil es gibt ganz viele Bücher über Heldenreise und so, aber das ist meines Erachtens viel zu kompliziert für jemanden, der da neu einsteigt. Ja? Also das brauchst du am Anfang alles nicht. Ja? Das ist der eine Bereich, wo ich sozusagen das didaktisch besser aufbereiten möchte. Und das andere ist dann schon nochmal tiefer zu gehen. Ich lande dann halt immer wieder bei Milton Erickson, weil da nach wie vor bei mir die meisten Fragezeichen sind. Ja? Und es liegt vor allem an der anderen Sprache, englisch-deutsche Übersetzung und auch, es ist mittlerweile eine andere Zeit. Ja? Also manche Beispiele sind aus den 50er Jahren. Manche Sachen habe ich erst verstanden, wie mir Kollegen gesagt haben, wie die Welt damals in den 50er Jahren in Amerika getickt hat. Und dann macht auf einmal, ach so, deswegen, ja klar, ja, wenn das, dann macht es Sinn. Aber für mich macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ich das Beispiel lese. Ja. Das ist leider ein bisschen schwierig mittlerweile, aber wenn man das ein bisschen sich anschaut, dann ist er der große Meister. Also Milton ist, ja, ich habe das erste Buch von ihm gelesen, da war ich 15 oder 16. Da habe ich noch weniger verstanden, als ich jetzt verstehen würde. Aber er hat mich damals schon begeistert und inspiriert. Also das ist nach wie vor meine Fährte, ja.
Ja, schön. Du bist ja auch im Coaching-Bereich aktiver, kann man sagen. Jetzt natürlich ganz viel Online-Coaching und so weiter. Wie ist da so dein Menschenbild? Also was hast du für eine Idee von Coaching in Bezug auf die Menschen, auf dich als Coach, auf das, was da passiert?
Ja, also online mache ich übrigens da schon praktisch immer, seit 2016, 17 habe ich angefangen, das online zu machen. Damals auch mit der Idee, naja, viele sind auf mich zugekommen von Deutschland und für mich war die Idee, dass die jetzt da 6-7 Stunden herfahren, vollkommen absurd. Ja, also ein paar hätten das gemacht, ja. Dann hätte ich auch andere Preise verlangen müssen, wenn ich sage, na schau, wenn du so viel für die Fahrt zahlst und für die Übernachtung, so, dann müssen wir den Preis auch erhöhen, weil sonst so. Also für mich war das, und dann war klar, ich mache das online, weil die Anfragen halt von Deutschland kamen. Und für mich, also mein Menschenbild, muss ich sagen, ist da ganz stark dieses hypnosystemische Menschenbild von Gunter Schmidt. Da ist ja dieser Utilisationsansatz von Erickson drinnen. Also die Idee, es ist egal, ob jemand eine Panikattacke hat oder Liebeskummer hat oder besonders gut Golf spielen kann, wir utilisieren alles im Coaching. Ja? Also es gibt nichts, also diese Idee von gut und schlecht ist, diese Dualität praktisch gibt es nicht, ja? Oder die brauchen wir nicht, sondern wir sagen, was immer da ist, nutz mal. Ja? Und deine Aufgabe als Coach ist einfach, das, was da ist, zieldienlich irgendwie zu einer Utilisation zu bewegen. Und das ist meines Erachtens eben eine Kunst, das ist keine Technik. Ja? Das ist nicht so wie ein Six-Step, wo du sagst, du machst 1, 2, 3, 4, 5, 6 und fertig, sondern das ist echt eine Kunst, die man lernen kann, ja? Wie jede andere Kunst auch. Ja? Also auch wie du ein Bild malen kannst, das kannst du auch lernen, aber es ist eine Kunst. Ne? Es gibt halt manche, bei den Bildern sagst du, wow, irgendwie, ja, die Mona Lisa, die hat schon was Besonderes. Ja? So, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was war deine Frage?
Ich meine, Menschenbild im Coaching. Ah, ja. Ja, du hast schon gesagt, ein hypnosystemischer Ansatz von dem her. Aber wie, oder ich frage noch mal ein bisschen anders, was denkst du, bedeutet Coaching für die Gesellschaft? Ich meine, als ich angefangen habe, da war ja Coaching noch was, das haben Spitzensportler und Top-Führungskräfte oder so vielleicht sich geleistet, um halt außergewöhnliche Leistungen zu vollbringen. Und ich finde, das hat sich ja sehr stark gewandelt.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass das Segment größer werden wird. Ja? Also es ist ja auch schon sehr groß, aber gerade dieses Segment größer werden wird. Der Grund ist folgender: Therapie hat so ein bisschen Rufzeichen, Fragezeichen für manche. Ja? Therapie ist so, dann habe ich ja ein Problem, so, oder bin ich ja gestört. Ja? Also das ist nach wie vor, ja, also selbst in meinem, ich habe ganz viele Psychologen als Freunde und da ist das Problem genau dasselbe. Ja? Also gut, bei denen vielleicht jetzt selber nicht, aber trotzdem ist da schnell so der Gedanke, aha, der braucht Therapie. Das heißt, irgendwie klingt schon was mit, das klingt ein bisschen minderwertig. Ja. Bei Coaching ist das nicht der Fall. Ja. Also, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zu einem Coach, kann ich sagen, oh Gott, Marian, geht's dir so schlecht? Also nie würde, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, warum der Zulauf größer ist. Und ich glaube, dass sich vor allem in dem Bereich dann die, wie in allen Bereichen, langfristig die Qualität durchsetzt. Weißt du, also am Anfang, klar, wenn die Leute irgendwie Autos bauen, dann sind die Leute mal froh, ein Auto zu haben. Ja, und irgendwann setzt sich Qualität durch. Ja. Also es gibt nicht deswegen Mercedes, BMW, VW nach wie vor, sondern die haben schon was richtig gemacht. Ja. Und da weiß man, was man bei vielen Dingen halt bekommt. Und ich glaube auch da, jetzt gerade so, weil es in die Richtung Online-Schiene geht, es geht dann schon darum, Menschen, dass sie die Fähigkeit haben, eine Verbindung online aufzubauen. Ja? Dass es eben nichts ist. Also natürlich hat das Nachteile, dass ich dich jetzt nicht angreifen kann. Ja? Also ich kann so tun, aber es klappt halt nicht. wobei, es gibt ja auch VR-Brillen, da gibt es heute schon, habe ich jetzt gehört von jemandem, dass man sich jetzt Autos schon online anschauen kann und dann kriegt man so Luftstöße, damit man weiß, aha, das fühlt sich ungefähr so an, wenn man da auf das, also es gibt ja auch alles, aber das braucht es alles gar nicht fürs Coaching meines Erachtens, ja, also die Fähigkeit ist wirklich eine Verbindung aufzubauen und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren eine ganz wichtige Fähigkeit wird für Coaches, dass sie da einfach über dieses 1-zu-1-Setting vor Ort hinauskommen. Und dass es sehr positiv einen Effekt haben könnte. Also ich glaube, bei dir ist es ja auch so, du hast ja nicht nur die Idee, ein Seminar zu geben, sondern du hast eine innere Vision, eine innere Leidenschaft, wo du hoffst oder du denkst, es wird mehr. Und das ist ja im Coaching auch so. Wenn da jemand seine Schokoladensucht aufgibt, oder was ich auch schon mal hatte, jemand, der so sinnlos Dinge auf Amazon bestellt. Ja? Also die Person weiß schon, dass sie Dinge bestellt, die sie dann gar nicht haben will. Ja? Das kann ich auch nicht, das ist ja auch hochspannend, das müssen wir uns anschauen, ja. Und wenn ihr das dann nicht mehr macht, ja, ist irgendwie eine Win-Win-Situation, ja. Also, ich will jetzt nichts gegen Amazon sagen, ja, aber wenn man Dinge kauft, die man eigentlich nicht braucht, ja, und weiß, also einfach immer das Geld, also ich finde das super. Und so ist schon die Idee, so wie bei Mahatma Gandhi, so ganz kleine Anstöße zu geben, immer und immer wieder. Und die Hoffnung ist halt schon, dass wir irgendwann zu einer, manche würden sagen, integraleren Welt kommen. Ja? Also so hoch würde ich den Anspruch gar nicht stecken, weil ich mir immer denke, okay, ein Schritt weiter als jetzt wäre schon Gold wert.
Kannst du dich an einen, auch dich als Coach, bewegenden Moment im Coaching erinnern, wo vielleicht mit jemandem ein Durchbruch geschehen ist, eine Veränderung oder so, wo du irgendwie selber auch ein bisschen berührt davon warst, von dem, was passiert? Ich will hier im Podcast, ich will immer auch so ein bisschen Coaching und die Wirkung von Coaching darstellen.
Ja. Ja,
vielleicht hast du da ein Fallbeispiel oder sowas.
Ja, da gibt es viele. Jetzt überlege ich gerade ich sage mal eher ein lustiger Fall. Also der hat mich schon berührt. Ja, das war ganz lustig, weil der war praktisch einer der Ersten, der bei mir Coaching gemacht hat. Der hat meinen Podcast gehört, hat die Folgen gehört und hat ein Ziel gehabt, das hat er sich für in 10 Jahren vorgestellt. Und mein Podcast war so die Idee, hey, tu so, als wäre es jetzt schon und näher und sowieso. Und hat sich dieses Ziel gesetzt und hat es erreicht in einem halben Jahr. Das heißt, er hatte eine Stelle, wo er dachte, in 10 Jahren ist er bereit dafür und er ist genommen worden. Und das Problem, was er dann hatte, ist, dass er die Kompetenzen noch nicht so ganz hatte. Ja? Also er hat sich gut verkauft, ja, und er hatte viele Kompetenzen, aber er hatte nicht die Kompetenzen, die für ihn, also seinem inneren Anspruch vor allem auch möglich waren. Und dann hat er Coaching gebucht, ja? Weil er meinte, er muss jetzt innerhalb von ein paar wenigen Monaten Kompetenzen aufbauen, die halt vielleicht 1-2 Jahre bräuchten, also da muss er einfach gut performen. So habe ich ihn kennengelernt und jetzt ist die berührende Szene, einige Jahre später haben wir uns jetzt wieder gesehen. Jetzt hat die Firma das ganze Coaching bezahlt, einfach weil es darum ging, dass er aufsteigt in der Firma, also hat das sehr gut gemacht. Und irgendwann hat er sein Ziel, also wir haben dreiviertel Jahr Coaching gemacht und er hat sein Ziel erreicht, sprich er hat diesen neuen Posten bekommen, also das ist das Ziel vom Coaching auch. Und in dem Moment ist er depressiv geworden. Und ich schaue ihn so an und sage, hey, stopp, wir haben jetzt du wolltest es unbedingt, ja. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr darauf hingearbeitet, ja. Es sah nicht gut aus zwischendurch, ja. Es sah echt auch echt schlecht aus wegen wirtschaftlichen Bedingungen und so weiter. Jetzt haben wir das erreicht. Jetzt müsste man sagen, es war alles umsonst, ja. Meinte, ja, irgendwie, er kann es auch nicht sagen, aber ihm geht schlecht, ja. Und dann haben wir so geredet, ja, irgendwie die Mehrverantwortung, ständig das Arbeiten und eigentlich wofür? Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn die schlimmste Vorstellung? Und seine schlimmste Vorstellung war, naja, es gibt jetzt nichts mehr. Ja, er kann nicht mehr. Also der nächste Posten wäre der Chef. Der ist aber nicht so alt, dass er die nächsten Jahre sterben wird. Das heißt, das ist für die nächsten 10 Jahre wird er nirgends mehr in dieser Firma, er kann nicht aufsteigen. Ja. Das war das Frustrierende für ihn. Es geht nicht mehr weiter. So in Richtung. Und ich habe dann angefangen, provokativ zu sagen, na gut, ich habe eine Idee für dich. Dann Hartz IV. Hartz IV, du also hast keine Verantwortung, musst nicht arbeiten. Ja, ich meine, du hast eh genug verdient. Ja, du könntest wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre so leben. Ist doch eine super Idee. Und dann sagt er ohne Scherz, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich wollte gerade was anderes bewirken und ich so bin aber natürlich auf diesen Dampfer geblieben und so, okay, nee, du, und das ist super, weil dann kann man ja vor dem Fernseher sitzen und sich die Chips reinhauen und dann wächst der Bauch auch ein bisschen und dann weißt du, dann sinkt man so ein bisschen in die Couch rein und es wird auch ein bisschen Entspannung bringen. Also ich finde, Hartz IV ist echt eine tolle Idee. Und dann habe ich den eine halbe Stunde, also eine Stunde wahrscheinlich fast, Hartz IV eingeredet. Und das war echt das, glaube ich, einzige Coaching, was ich gemacht habe, wo ich einen Coachie im richtig Scheißzustand gehen habe lassen, sozusagen. Ja? Also dem ging es danach nicht gut. Ja? Und ich war mir auch nicht sicher, ist der nächste Anruf der Anruf von der Firma, die sagt, also wir brechen das hier ab, ja? Weil er geht, oder ist der nächste Anruf von ihm, hey, irgendwie ist total scheiße gewesen, ja, ich habe mit ihm auch noch nie provokativ gearbeitet, ja? Oder ruft an und sagt, alles super, also war für mich großes Fragezeichen. Und in der nächsten Sitzung war für mich echt wahnsinnig berührend und auch und inspirierend. Es war das erste Mal, dass er mit Anzug und allem kam. Also der war immer so mit Jogginghose und so. Also es ist immer ganz lustig, wenn jemand hohen Posten wo hat, aber sozusagen, naja, ist ja online, da kann man sich ja anders geben. Und er war dann einerseits ganz klar in der Kommunikation und gleichzeitig, er sagt, er will das und es findet das geil, aber er will es mit mehr Gelassenheit angehen. Ja? Und du hast dann wirklich gemerkt, über Zoom auch, da ist so eine Ruhe im Raum. Ja. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen entspannt, dass ich das gut entwickelt hatte. Also das war das erste Effekt, so, ja, super gut, ja, hätte auch sein können. Und das andere war wirklich so, hey, wow, da ist jemand, der hätte, also ich, bei ihm hätte ich mir vorstellen können, der arbeitet die nächsten 5 bis 10 Jahre und hat dann einen Burnout. Ja. Also das war ein Einzelkandidat dafür. Ja. Also der war hochleistungsfähig. Ja. 70-Stunden-Woche war normal und geht auch nochmal mehr und der schon seit vielen Jahren, klar, Familie geht sich nicht aus und so. Und da wirklich zu merken, ich habe den dann auch länger begleitet, zu merken, nee, das Thema ist wirklich durch. Ja, also das Thema, immer der Beste, Schnellste und Erster zu sein, ist durch, das braucht er nicht mehr und trotzdem kann er dort bleiben, ja, weil das war ja unklar. Ja, für ihn war ja irgendwie so, also entweder schwarz oder weiß, was anderes gibt es nicht. Also das war schon sehr berührend, weil ich auch extrem mitgefiebert habe, ja, so innerlich als Coach.
Ja, schön, danke dir. Wie siehst du dich selbst, also als Coach, ne? Was würdest du sagen, wer bist du, oder als NLP-Trainer auch von mir aus, oder als Storyteller, wer bist du, was ist das, was du machst?
Gute Frage, wer bin ich? Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch mit wahnsinnig viel Humor, das ist sowas, das hätte ich nie, also wenn man jetzt so eine Zielgruppen- oder so eine Selbstbeschreibung macht, das hätte ich nie gesagt, das war halt das Feedback von ganz vielen Leuten. Manche haben gesagt, boah, das Thema, das war ja vielleicht trocken, aber da war so viel Spaß, da war so viel Humor dabei, das habe ich mir echt gemerkt. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch im Coaching. Ja? Die Fähigkeit, wenn es ganz schlimm ist, ja, das auch wieder drehen zu können. Ja? Ich glaube, ich bin jemand, der das Leben grundsätzlich leicht nimmt, sogenannter Sanguiniker. Ja? Und das ist auch etwas, glaube ich, was viele anzieht, zu merken, okay, da ist irgendwo Leichtigkeit auch drinnen. Ja? Was nicht immer der Fall ist, ja. Also manchmal ist es auch echt schwer. Ja? Aber zumindest das Gefühl ist da. Und diese Mischung, glaube ich, Leichtigkeit und Humor. Und gleichzeitig merkt man auch, okay, da ist aber auch was dahinter. Ja? Also wir reden jetzt nicht darum, keine Ahnung, wie man ein bisschen mehr Geld sparen kann, sondern wir reden dann oft wirklich über Lebensthemen. Ja? So wie es bei ihm auch um Lebensthema ging, bei meinem Coaching. Ich glaube, dass diese Verknüpfung für manche anziehend ist. Sofern die schnelle Sprechgeschwindigkeit und der Dialekt kein Hinderungsgrund ist, ist es etwas, wo, glaube ich, viele sagen, okay, das ist eine Kombi, die mögen sie. Und privat bin ich jetzt, um vielleicht da noch einen Fun-Fact dazu zu nehmen, meine größte Schwäche ist sicherlich, also ich weiß nicht, wie schnell Ferrari ist, von 0 auf 100, aber ich kann dir sagen, ich bin von 0 auf 180 in weniger als einer Sekunde. Ja. Also ich kann echt explodieren ohne, also emotional, also ich bin schon sehr expressiv. Ja. Also da bin ich besser als Ferrari, aber es ist jetzt nicht unbedingt förderlich in der Familie. Ja. Und das ist natürlich schon viel besser geworden, auch durch NLP, aber nach wie vor, also ich bin auf jeden Fall, gibt es auch so Persönlichkeitsmodelle, T für Thinking, F für Feeling, und ich bin eindeutig auf der Feeling-Seite, ja, also was Menschen angeht, es geht mir sehr nahe oft, ja, ich kann mich zwar auch gut abgrenzen, aber ich, also mein Kochtopf, der kann auch explodieren, ja. Nicht in Seminaren, da merken die Leute das nicht, aber im Leben bei der Familie oder da draußen auf jeden Fall.
Na, du hast jetzt ja auch ein gutes Trainingsumfeld, ne? Bist verheiratet, hast jetzt gerade das zweite Kind bekommen.
Ja.
Zweiten Jungen.
Das stimmt, ja.
Ja. Ja, und
da merkt man auch schon, der erste hat auch schon die Fähigkeit dazu. Das hat er schon gelernt, ja. Explodieren kann der auch schon mit seinen nicht mal 2 Jahren.
Genau. Ja, wie sonst sollte er dich trainieren, Gelassenheit, ja, und Geduld zu lernen?
So ist es, genau so, ja.
Ja. Was denkst du, worum geht's im Leben?
So nebenbei mal eingeschoben als Frage. Sehr schön. Stefan hat mich mal so nebenbei gefragt, worum geht's im Leben? Sehr schön. Also, wenn ich mir die Natur anschaue, dann entwickelt sie dich sich die Natur ewig weiter. Also ein Baum, der wächst zwar nicht immer noch mehr, höher, weiter, aber es entwickelt sich immer, ja, bis es halt irgendwann abstirbt. Das heißt, so wie wir es auch in der TCM haben, diese Wandlungsphasen, also die Idee, dass das eigentlich ständig Bewegung ist, ja, auch Eis oder also eigentlich das Leben ist ständig in Bewegung, ich glaube, dass das schon ein Grundprinzip ist. Ja. Das heißt, ich gehe es mal von der Gegenseite an, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist stehen zu bleiben. Ja. Das heißt nicht, dass man immer schneller, höher, besser, weiter, das war jetzt nicht die Botschaft, sondern die Idee ist wirklich, das im Fluss zu sein, ja, im Leben, glaube ich, eins der wertvollsten Dinge ist. Das ist dann für jeden anders. Ja. Der eine will, keine Ahnung, Triathlonläufer werden, der andere macht ein Unternehmen auf, der dritte sagt, hey, ich will Mutter sein und Hausfrau, der vierte sagt, hey, ich möchte nur 20 Stunden arbeiten und dafür Weltreise machen oder viel bei den Kindern. Also das ist bei jedem anders, aber dieses im Fluss sein, ja, das, glaube ich, ist das, was das Menschsein ausmacht oder auch positiv macht. Und was manchmal auch echt schwer ist. Also eben, wie wir vorher schon hatten, ja, wenn du so viele Anforderungen hast, ja, dann will ich zu sehen, okay, was ist jetzt eigentlich mein Ding? Was ist das, was ich mir wünsche? Und ich bin ja so der Freund von, hey, finde deine Berufung. Aber auch da, nicht jeder braucht eine Berufung. Hey, es gibt Menschen, die sagen, die arbeiten ihre 20 Stunden, das ist ihr Dienst an die Gemeinschaft, ja, und dann leben sie ihr Leben. Ja. Und wenn die Arbeit erträglich ist, reicht ihnen das voll aus. Und die sind einfach, ich merke, die sind glücklich. Ist doch geil, ja. Muss ja nicht jeder eine Berufung haben. Aber klar, ich... Natürlich, für die Leute, die zu mir kommen, haben meistens eher so die Idee, finde deine Berufung, dein Ding. Und das ist für viele natürlich auch spannend. Ja? Und da kommen viele auch in den Fluss. Ja? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so, das ist ein bisschen strange bei online. Ich habe nach den Seminaren mehr Energie als davor in der Regel. Ja? Wenn du dann online abschaltest und auf einmal, es ist abends, nachts, es ist dunkel, es ist so ruhig, es ist niemand mehr da, meine Frau schläft schon, ist irgendwie so, bist du voller Energie und irgendwie so, ja, okay, dann gehen wir jetzt schlafen. So.
Also ich gehe in letzter Zeit oft um 11, 12 nach den Abendseminaren, ich gehe oft nochmal raus und gehe nochmal 1-2 Stunden eine Runde, irgendwie laufe durch die dunklen Gassen, entdecke ganz neue Orte, aber einfach um nochmal ein bisschen abzuschalten und dann auch runterzukommen von dem. Das ist sehr spannend. Ja, ich habe am Samstagabend bei unserem Online-Kongress habe ich ja mit Seum ein Interview geführt und es war auch ganz spannend. Also er ja auch mit seinem Hip-Hop und seiner Musik möchte ja auch Menschen berühren, inspirieren, auch schon natürlich sein neuestes Werk heißt ja Meisterschaft, ne? Also Menschen auch dahin zu führen. Und er sagt ja auch, aber es geht nicht immer um dieses Höher, Weiter. Und ja, klar, manchmal ist es auch zu verkrampft, diese Suche nach dem idealen Selbst, sich selbst zu perfektionieren, sich selbst zu verwirklichen. Und dann ist es vielleicht der nächste Schritt, auch mal liebevoller, rücksichtsvoller, zärtlicher mit sich selbst umzugehen und nicht immer mehr fordern, wie jetzt auch in deinem Fallbeispiel mit dem Coach, ne, der ja auch sagt, gelassener zu werden oder so. Ich glaube, das ist für viele, die sich jetzt gerade auf diesen ambitionierten Weg gemacht haben, ist das die Parole. Während andere natürlich, die dieses Hartz-IV-Leben, was du da beschrieben hast, oder ein ähnliches oder ein anderes, also die sozusagen immer in Gemütlichkeit den Tag verbringen, für die wäre es manchmal ganz gut, unsere Methoden zu lernen, um einfach auch mal Ziele umzusetzen, um die Träume und Wünsche, die ja da sind, die an ihnen nagen, mal zu sehen, ja, ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich das umsetzen, aber frag dich kritisch, möchtest du es denn überhaupt? Ja. Ist es nicht einfach nur, um irgendwelchen äußeren Anforderungen zu genügen, oder geht es wirklich um dein inneres, tieferes Wachstum? Und dann habe ich irgendwie so ins Interview noch eingeworfen, ja, vielleicht ist ja das ja dann die perfektere Version von uns selbst, die einfach auch rücksichtsvoller mit sich umgeht, nachlässiger und auch gelassener einfach ist in dem Bereich. Ne?
Voll, ja.
Während wir diese Erfahrung machen des Lernens, des Wachsens, des Hierseins, des, was für mich auch in den letzten Wochen ein immer wichtiger Aspekt geworden ist, ist das Thema Lebendigkeit. Also weil ich halt auch viele Teilnehmer über die letzten Jahre erlebt habe, die halt so ihrem Job nachgehen, die so eingespannt sind in ihre Dinge und eigentlich sich ihr Traumleben ganz anders vorgestellt hätten. Ne? Also nicht, dass sie den ganzen Tag da irgendwie in einem Büro sitzen mit Terminen oder vor so einem Kasten hängen oder so, sondern sie wollten eigentlich draußen sein, am Lagerfeuer sitzen, tanzen oder ne, jeder halt auf seine Art das zu machen, und dann ist da doch ein Großteil des Lebens, der anders läuft, als man plant. Ne?
Absolut.
Dazu gucken, ja.
Voll. Ist ja auch so, es korreliert auch gut mit unserer Intelligenz. Es wird ja jedes Jahr der Intelligenzquotient wieder gemessen und dann wird sozusagen neu eingestellt. Also der Durchschnitt ist immer 100. Ja? Der ist dieses Jahr 100, letztes Jahr 100, aber der IQ von heute, der 100, ist anders als der vor 20 Jahren. Und das Spannende ist, ab den 50er Jahren, also ab den ersten Messungen von 50ern bis Mitte 2000er Jahre, ist der jedes Jahr gestiegen. Und ich weiß nicht, ob es seit 2004 oder 2006 ist, aber spätestens seit 2006 sinkt er jedes Jahr, der IQ. Also das ist auch so die Zeit der Smartphones, das ist so die Zeit der Ablenkungen. Also eigentlich kann man nicht Informationszeitalter sagen, sondern Ablenkungszeitalter. Und ich glaube genau, dass du sagst, die Lebendigkeit fehlt dann, weil du dann so nachhechelst. Ja? Viele sind dann auch erschreckt, wenn die das erste Mal eine App installieren und merken, wie oft die auf so ein Ding draufschauen. Ja? Du, da gibt es Leute, die sind im vierstelligen Bereich. Ja? Also, ich muss es mal vorstellen, 1000 Mal an einem Tag und so. Also, ich glaube, Lebendigkeit ist absolut gerade jetzt ein Gamechanger. Ja? Also, vor 20, 30 Jahren gab es vielleicht noch mehr Menschen, aber ich glaube, viele sehen sich auch danach. Und viele machen dann vielleicht gar nicht NLP, weil sie NLP machen wollen, weil sie merken, boah, der ist so lebendig, der hat so eine Power, das will ich auch. Ja? Und dann machen sie eine NLP-Ausbildung, aber nicht, weil sie NLP interessant sind, sondern sagen, ich will die Power haben. Also, das kann man mit NLP natürlich auch lernen, aber die Urmotivation ist eigentlich eine andere. Ja?
Du hast vorhin mal den Begriff Integral gebraucht und eingeworfen. Was verstehst du darunter? Was bedeutet das für dich?
Ja, also ich glaube, ich bin da jemand, der nicht so tief drinnen ist wie du oder viele andere. Ja. Für mich ist es dieses ganzheitlich holistische Denken, was für mich bedeutet, und das ist aber jetzt brutal schwer für mich, aus dieser Dualität rauszukommen. Also du hast da nicht mehr gut und schlecht. Ja? Und ich bin aber ein Mensch, der nach wie vor in diesen Kategorien denkt, ja, weil ich halt so erzogen worden bin und weil es für mich diese Kategorien hier auf dieser Welt irgendwo basal da sind. Ich kann mich sozusagen ein bisschen rauslegen. Ja. Aber das Integrale wäre für mich, wirklich raus zu sein aus dieser Dualität, ja, und das holistisch zu sehen, also wirklich ganzheitlich. Das heißt, du hast dann alle Aspekte, aber du gibst vielleicht auch eine, kannst es auch wahrnehmen, aber du sagst es nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ja. Das eine ist so, das andere ist so, sondern es hat eben etwas dynamisch Lebendiges. Ja. Das ist, kann ich mir im Kopf intellektuell sehr gut zusammenreimen, ja? Aber das wirklich sozusagen zu leben, das ist ein hohes Ideal, ja? Dem strebe ich nach. Ja? Das ist aber für mich noch, also die Themen, die ich oft im Coaching habe, das sind eher duale Themen. Ja? Wo es aber auch ein hypnosystemischer Ansatz darum geht, das aufzulösen. Ja? Eben nicht zu sagen, hey, ich möchte jetzt diszipliniert zu werden und nur noch das, sondern diese Mischung aus Selbstdisziplin lernen und sich selbst lieben und dann immer wieder hin und her schaukeln. Das sind schon so Ansätze, das Integrale, aber für mich ist das Integrale schon nochmal wirklich die Vervollkommnung. Ja, ja, das wäre für mich das Integrale.
Ja. Stell dir mal vor, 20, 30 Jahre in der Zukunft, was möchtest du, dass dann Menschen über dich sagen, denken oder schreiben?
Oh. Ja, also das schönste Geschenk, was man im Training natürlich machen kann, ist, wenn sich die Leute verändern. Ja, wenn zwar am schönsten finde ich halt, wenn es wirklich schwierig war, wenn es auswegslos war. Ich weiß auch nicht, warum mich das besonders triggert, auch bei Filmen. Ja, das sind die emotionalsten Momente für mich, wenn es eigentlich keine Chance, also gerade wenn es eine wahre Begebenheit ist, wenn es eigentlich keine Chance mehr gibt. Ja, und irgendwie hat das doch noch geschafft. Ja, das ist, glaube ich, mit eins der schönsten Dinge. Und der Wunsch, also das Schönste wäre in 20, 30 Jahren, wenn Menschen es nicht nur erlebt haben, sondern dann auch weitergeben. Ja, wenn sie sagen, boah, damals mit Marian ist das und das gewesen, ich habe mich verändert und jetzt gebe ich das anderen Menschen weiter. Also wenn das in 20, 30 Jahren ist, dann würde ich sagen, habe ich viel von dem, wofür ich da bin auf der Welt, erreicht und geschafft.
Ja, wie stehst du zum Thema Spiritualität?
Ja, da sind wir ja am Anfang vom Interview. Paul McKenna, ja, den habe ich deswegen entdeckt, weil ich in der Spiritualitätsecke war. Und da war zufälligerweise die Psychologie-Ecke daneben. Ne? Also die kannte ich gar nicht. Ja. Für mich war so, also ich glaube, also ich bin überzeugt davon, wir sind mehr als unser physischer Leib. Es gibt auch ganz, es ist auch ganz spannend. Ich habe hier Psychologie, Standardwerk, und da steht drinnen unter Parapsychologie, wenn es das gäbe, dann gäbe es Studien, und dass ja keine Studien gibt, gibt es nicht so in die Richtung. Und also so mehr oder weniger ist die Argumentation. Also wenn es da, dann hätte man ja schon was entdeckt. Und dann wird aber auch nichts zitiert. Und das Krasse ist, es gibt viele
Natürlich, jede
hunderttausend
Menge.
Studien. Ja, klar. Also, aber da steht, also, weißt du, wenn du das liest, denkst du dir, aha, okay, gibt es halt nicht. Ja, es wird nicht zitiert, aber nur, wenn es nicht zitiert wird, also das ist schon, finde ich schon sehr dreist. Also vor allem für ein Standardwerk Psychologie, das ist jetzt nicht irgendein populäres, sondern wirklich eins, das alle Studenten empfohlen bekommen. Das heißt, da gibt es ganz viel mehr, ganz vieles ist auch untersucht. Es gibt da echt creepy Sachen, hochspannend, also angefangen von Träumen, die sich dann bewahrheiten. Auch da gibt es zum Beispiel Studien dazu. Nicht, wie man das reproduzieren kann und so, also da sind wir weit entfernt davon. Aber es gibt immer wieder Fälle, dass Leute etwas träumen, und dann erleben die das. Ja, ein Beispiel ist, dass jemand träumt, dass ein LKW-Fahrer, der Reifen kaputt wird und dann gibt es einen Crash und dann ist im Traum die Person tot und ich träume das immer und immer wieder. Und dann, interessanterweise, erlebt sie genau das. Eins zu eins dasselbe, selber Fahrer, selber LKW und hat aber in dem Moment schon im Kopf, hey, das wird gleich passieren. Und deswegen verhält sich die Person anders und sie hat dann überlebt. Ja? Was schon hochspannend ist. Ja? Und was man jetzt einfach kann man mal mit Zufall abtun. Ja? Aber wenn es dann ein paar mehr Fälle gibt, ist das schon also sehr großes Fragezeichen. Also es ist faszinierend, was es da alles gibt. Und für mich ist Spiritualität. Ich beschäftige mich gerade viel mit der TCM. Da haben sie für die Seele fünf verschiedene Begriffe. Also die sind jetzt ein bisschen komplexer als wir. Und für mich ist es schon eben dieses Geistige. Ja? Also auch das geistige Wachstum oder dieses feinstoffliche Wachstum, würden manche sagen. Und ich glaube, dass das schon das ist, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Ja? Also das ist nichts, wo man sagen kann, ja, interessiert mich nicht. Also kann man schon eine Zeit lang machen, ja? Muss man sich ja nicht beschäftigen mit dem, aber dass das schon eben, dass es mehr um mehr geht, ja? Also um das Materielle.
Meditierst du auch?
Ja, also jeden Tag, ohne dem würde ich wahrscheinlich noch schneller sein als Ferrari, also bin ich sowieso schon, aber dann wäre ich dann. Ja, ich meditiere jeden Morgen. Und da hatte ich auch mal echt eine schöne Erfahrung, wenn wir gerade beim Meditieren sind. Ich habe ja so einen 10-Tageskurs gemacht, die Vipassana kennst du wahrscheinlich, das sind so 10 Stunden am Tag meditieren, 10 Tage die Woche. Und danach hatte ich echt geile Erlebnisse. Also ich hatte damals sogar das einzige Apple-Produkt, das ich jemals in meinem Leben hatte. Ich hatte damals einen iPod. Ne? Der ging kaputt. Also der war einfach kaputt. Der war da 10 Tage gelagert und dann war er kaputt. Und für mich war so das Gefühl, hey, okay, ich wollte eh mehr im Hier und Jetzt sein und Musik lenkt ab, das ist okay. Musik kann ablenkend sein, deswegen es passt schon. Dann bin ich nach Hause gekommen und ist mein Fahrrad geklaut worden. Und das war damals als Student erstens mal was sehr Wertvolles. Ja, das ist so wie wenn dir ein Auto geklaut wird für einen Studenten. Und ich brauchte das ja auch, also ich brauchte auch schnell ein neues. Und es war auch so der Gedanke, hey, vielleicht hat sich wirklich jemand nötig. Also es war, ich habe mir das nicht schön geredet, sondern es war wirklich so, dieses Nicht-Anhaften, die man in diesen Dings also dort sagt. Und es war total, also es waren echt so ein paar Wochen, wo passieren hat können, was passiert. Und für mich war es so, es ist so. Ja. Es hat wieder aufgehört nach einigen Wochen. Also ich habe zwar damals jeden Tag 2 Stunden meditiert, eine Stunde morgens, eine Stunde abends. Das habe ich so 3, 4 Wochen durchgehalten. Ich habe meistens so bis 1 Uhr oder 2 Uhr war ich wach, dann habe ich noch eine Stunde meditiert. Und dann war also irgendwie das Pensum wurde mir zu viel und bin jetzt praktisch bei meiner Morgenmeditation alleine geblieben. Aber es war schon faszinierend zu merken, okay, es gibt wirklich diesen Zustand, wo du nicht anhaftest, wo du aber dir auch die Dinge nicht schönredest. Also ich habe nicht gesagt, naja, und eigentlich und so, es ärgert mich zwar schon, aber nee, sondern es ist einfach so, wie es ist und jetzt machen wir einfach weiter. Und aber auch nicht im Sinne von, du handelst dann dämlich und es ist dir alles egal und die Leute sterben dir weg und du machst, sondern wirklich die Idee, du haftest nicht an. Und diese Erfahrung zu machen, das war schon was, wo ich sage, wow, zu wissen, ja, das gibt's wirklich, das ist nicht nur ein Buch und eine Theorie, sondern das ist gelebte Praxis.
Und das ist ja für mich etwas, das finden wir ja in ganz, ganz vielen Richtungen und Disziplinen. Mhm. Ja. Ich habe jetzt gerade mit meiner Masterclass, waren wir mal wieder bei Byron Katie. Ich mache ja da gerne so ein kleines Modeling von Byron Katie. Und das ist ja für mich eigentlich auch so die Kernessenz von ihrer Methode, einfach das zu akzeptieren, was da ist, oder noch mehr das anzunehmen, das zu lieben, was ist, ne? Zu sagen, okay, die Realität sollte anders sein, aber wie ist sie? Sie ist gerade so und ich akzeptiere, dass die Realität gerade so ist und dann soll es wohl gerade so sein. Und dieses sich daraufhin einlassen auf das Leben, auf den Tag, auf das, was passiert. Darauf einlassen, dass man jetzt ohne Fahrrad irgendwie mal gucken muss, wo kommt ein Neues her oder wie geht's weiter oder was macht das jetzt mit mir, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist bei Byron Katie, was, ich finde es halt sehr praktisch, ne, sehr praktischer Ansatz über diese Fragen. Da hat man doch sehr schnell auch Menschen in Zugang, die sich bisher vielleicht noch gar nicht so sehr mit sowas beschäftigt haben. Aber auch in vielen anderen religiösen oder spirituellen Disziplinen ist es eigentlich immer wieder das Thema, ob wir jetzt das Christentum nehmen mit Jesus, ne, der letztendlich ja auch sagt, lass deine Sachen hier und folge mir nach, werde Menschenfischer, ne, und und das ist ja, oder Buddha mit der Nicht-Anhaftung von Dingen, also scheint was dran zu sein an diesem Prinzip, im Leben am Meer die Dinge auch loszulassen oder zumindest die materiellen Dinge auch davon loszulassen, sich zu befreien, um einfach hier zu sein, um da zu sein, um ganz Mensch zu sein, im Hier und Jetzt und das anzunehmen, zu akzeptieren, was da nun mal gerade passiert. Und ist eigentlich eine wunderbare, also wenn es uns gelingt, ne, was immer es dafür braucht, müssen wir vielleicht auch mal noch genauer erforschen mit NLP-Formaten. Also wenn es uns gelingt, das zu machen, ist es natürlich, ja, dann habe ich das Gefühl, dann bin ich ganz da, dann bin ich voll echt, dann bin ich hier im Leben, dann bin ich voll angekommen und dann ist das eigentlich auch das, worum es hier geht, diese Erfahrungen zu machen, hier zu sein. Mhm. Ja. Voll gut, ja. Was denkst du, was brauchen die Menschen, was braucht die Menschheit, was braucht die gerade, um sich weiterzuentwickeln?
Um sich weiterzuentwickeln, okay.
Vorausgesetzt, das wäre das Ziel. Also wenn du natürlich sagst, nee, die braucht keine Weiterentwicklung, dann das sollst du natürlich auch nicht fragen, was sie braucht, um sich weiterzuentwickeln. Wobei Entwicklung ist ja so offen, das kann ja alles sein. Kann
alles sein, ja. Jetzt, ich glaube, viele Menschen brauchen gerade jetzt wirklich so diesen Moment der Ruhe, wo sie mal echt nachfühlen und nachdenken können. Also ich habe auch manche echt gute Entscheidungen auf dem Klo getroffen. Ja, weil du willst dich nachdenken, du entspannst dich und dann voll geil, das kann man machen, ja, schnell, ja, muss wieder am Arbeitsplatz oder so. Nee, aber so dieser Moment, der also ich erlebe das echt bei vielen Freunden und so, das sind echt viele immer auf das Gefühl auf 110, ja, und das ist aber, also das ist man ja manchmal, aber wenn das die Norm wird, das ist schon ein komisches Leben, oder? Also, es ist, wenn ich es jetzt, weiß nicht, in eine Metapher übersetze, das ist, wenn du immer auf Vollgas fährst und vielleicht noch gleichzeitig angezogene Handbremse, damit du nicht ganz so schnell bist. Ist halt auch schade fürs Auto. Ja? Also auch wenn man sagt, okay, das ist eh nur der Körper, ja schon, aber in dem Körper lebst du halt. Ja? Wäre halt schon gut, wenn man ein bisschen sich drum kümmert, ja, so von der Idee her. Also ich glaube, wir sind ganz viele gute Impulse kommen den Menschen eh von selber, nur es ist gar nicht die Zeit dafür da. Ja? Also die Zeit, darüber nachzudenken, soll ich meinen Job wechseln oder nicht? Und zwar mit Zeit meine ich jetzt in einem Zustand, wo du in Ruhe bist und wirklich mal offen darüber nachdenkst. Nicht so dieses, boah, ich finde diesen Job scheiße und würde gerne was anderes haben. Ja, das meine ich nicht, das ist kein Nachdenken, das ist ein sich ärgern drüber. Ja? Sondern wirklich diese Ruhe zu haben und sich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Ja? Was will ich wirklich im Leben? Ich glaube, wenn alle Menschen oder viele Menschen diese Zeit sich nehmen würden und auch in diesem Zustand dann sind, ja, wo sie das wirklich fühlen können, das bräuchte die Menschheit. Ja.
Mhm. Cool. Ja, gibt es irgendein wichtiges Thema noch, was wir ansprechen sollten? Irgendwas, was muss man noch wissen, um Marian Zefferer noch ein bisschen besser zu verstehen, noch ein bisschen tiefer zu kennen?
Gute Frage. Ich glaube, so ist es. Es ist sehr rund. Ich möchte meinen Dank an dich aussprechen, weil du ja ein oder ja praktisch der Grund bist, warum ich jetzt auch NLP-Lehrtrainer bin. Also wenn es dich nicht gegeben hätte und du nicht angekündigt hättest, du machst nie wieder, was übrigens eine Lüge war, liebe Menschen, ja, nie wieder eine NLP-Practitioner-Ausbildung, dann würde ich halt wahrscheinlich nicht da stehen, wo ich bin. Also ich hätte wahrscheinlich die Ausbildung irgendwann dann irgendwo mal gemacht, aber ich wäre nicht mit diesem Gas rausgegangen. Also wir haben uns ja damals bei einem LP in Week-Seminar kennengelernt und ich kann mich noch genau erinnern, ja, wie der Anfang war. Also du hattest da so ein Strahlen von einem Augenwinkel bis zum anderen Augenwinkel und hast auch jeden angestrahlt. Und da war eine super Energie und für mich war klar, okay, also bei dem Seminar war klar, okay, ich mach das ganze Paket. Ja. Das ist jetzt nur noch die Frage des Wies, also wie man es finanziert und so weiter. Und ja, da muss ich einfach sagen, danke. Danke, Stefan, dass es dich gibt. Danke für das Interview. Und es werden noch viele schöne Jahrzehnte miteinander.
Ich danke dir.